Werbung.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Blome und Pfeffer, dem anderen Talk, Hauptstadt-Talk bei NTV. Wir haben 40 Minuten Zeit. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nikolaus Blome und mit mir ist ganz frisch, ganz knapp aus dem brasilianischen Regenwald von der Weltklimakonferenz zurück, Clara Pfeffer.
Ja, und wir haben noch 2 weitere Gäste. Sophia Meyer, die Journalistin und vor allem auch Expertin für Kriegs- und Konfliktgebiete. Und Martin Schulz, mal Kanzlerkandidat für die SPD, großer Europapolitiker. Schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank.
Jeder von uns hat ein Thema und eine steile These dabei. Und wir beginnen bei der Frage, ob eigentlich dieser Friedensplan für Europa, für die Ukraine und für die Welt irgendetwas Gutes mit sich bringt. Von Ihnen, Martin Schulz.
Der sogenannte Friedensplan für die Ukraine, der jetzt vorliegt, ist maximal eine Skizze. Diese 28 Punkte sind ein Denkmodell, wie man zu einer Friedenslösung kommen könnte. Ein Plan ist das nicht. Und das, was jetzt auf dem Tisch liegt, durch die Vereinigten Staaten und Russland gemeinsam offensichtlich, man weiß es ja nicht so genau, wer es geschrieben hat, vorgelegt, ist für die Europäer auch ein Alarmsignal. Denn eines ist ganz klar, wenn wir nicht selbst aktiv werden, dann handeln über unsere Köpfe hinweg und auch über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg, Russland und die USA.
Herr Schulz, ich kannte Sie immer als pragmatischen Realisten und fand das immer klasse. Das ist jetzt, wenn Sie es mir verzeihen, Wolkenkuckucksheim. Natürlich sind die Europäer außen vor und natürlich spricht Donald Trump mit Wladimir Putin und wir gucken halt zu. Und damit müssen wir uns jetzt, glaube ich, irgendwann abfinden. So sehr ich in der Sache bei Ihnen bin, dass das eher eine Kapitulation als ein Angebot ist, aber es ist halt so. Dieser Krieg endet jetzt zu diesen Konditionen.
Das sehe ich anders. Die Entwicklung widerspricht auch dem, was Sie gerade gesagt haben, spricht eher für meine realistische, pragmatische Herangehensweise. Schauen Sie sich an, der Außenminister Rubio hat sichtlich den Senatoren in einem Telefonat gesagt, das haben die Russen geschrieben, das ist nicht unser Papier, das kann er jetzt bestreiten, muss er auch, ist aber so. Und die Ukrainer, die in Genf mit ihm ja jetzt die Gespräche auf der Grundlage dieses 28-Punkte-Plans führen, haben diesen Plan ganz offensichtlich auch schon mit europäischer Hilfe. Und zwar mit Vorschlägen der 3 Regierungschefs, Starmer, Merz, Macron, offensichtlich schon modifiziert. Insofern stimmt das nicht, wir sitzen schon damit am Tisch. Was auch gerechtfertigt ist, weil wir es ja auch zum großen Teil mitbezahlen.
Zum Teil, aber wir sitzen nicht mit am Tisch.
Aber wenn wir über Pragmatismus und Realismus sprechen, dann müssen wir auch anerkennen, dass nichts von dem, was Putin irgendwann mal gesagt hat, was er tun würde oder nicht tun würde, eingetreten ist. Das heißt, wir müssen pragmatisch und realistisch anerkennen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, wenn er sagt, wir machen das so und so, dass das dann auch so bleibt. Also tatsächlich da irgendwie, da muss es der Ukraine ihre Verteidigungsfähigkeit zu nehmen, und das steckt ja in diesem Friedensplan mit drin, das ist ja wohl absurd, das an dieser Stelle vorzuschlagen und auch in einer Phase des Krieges, in der es der Ukraine nach wie vor gelingt, sich zu einem gewissen Grad zu wehren.
Ich glaube nur, dass was immer die Europäer oder Herr Rubio oder die USA da noch reinverhandeln, am Ende wird etwas herauskommen, was den Russen, der russischen Seite, viel mehr gefällt, ihr viel mehr zu Pass kommt als der ukrainischen. Und die Grundbedingung zu akzeptieren, wäre der erste Schritt in Richtung Frieden. Ich glaube, das ist hart genug und schlimm genug. Andererseits sehe ich nicht, wie dieser Krieg jetzt noch ewig weitergehen kann. Und ich war immer einer von denen, die die Ukraine wirklich am liebsten mehr als weniger unterstützt hätten.
Ein Satz dazu. Ich war mehrfach in der Ukraine, ich war in einem Land, ich war an der Front und ich bin immer und bis heute der Meinung, wir müssen die Ukraine unterstützen, auf jeder Ebene, militärisch, politisch, gesellschaftlich, moralisch. Und ich sehe diesen Friedensplan, man kann ihn gar nicht so nennen, ich sehe den ebenso als eine Frechheit und wirklich unwürdig der Ukraine gegenüber. Und gleichzeitig möchte ich ihn aber auch als Chance begreifen, beziehungsweise als Grundlage, von der jetzt nachverhandelt werden kann und wir überhaupt eine Chance haben, wieder gemeinsam am Tisch zu sitzen. Und Europa geht jetzt mit rein, die Ukraine geht mit rein, weil es muss ja irgendeine Lösung geben. Und die einzige Lösung kann, auch wenn Frau Pfeffer natürlich recht hat, Russland hat immer bewiesen, sie wollen gar nicht diesen Krieg beenden, aber das führt uns ja nicht weiter, diese Argumentation. Wir müssen ja irgendwie weiterkommen und ich finde, das ist jetzt zumindest wieder eine Basis, die wir haben.
Aber wenn Sie Ihre Erfahrung ansprechen, glauben Sie denn, dass die Ukrainer vor Ort bereit wären, das zu akzeptieren?
Ich glaube, es gibt nicht die Ukrainer, es gibt aber zum einen ein Volk, die sagen, in keinem Fall akzeptieren wir das, logischerweise, weil es unwürdig ist. Und gleichzeitig gibt es auch...
Weil sie ganz viel Land aufgeben müssten. Ja, das ist ihr Territorium.
Exakt, also. Aber es gibt auch...
Dass ja bereits viele, viele Soldaten gestorben sind.
Exakt, und es sind auch auf der russischen Seite sehr viele Menschen gestorben, leider. Also es ist ja ein Krieg, der nur zu Toten und zu Leid führt. Gleichzeitig habe ich aber auch in der Ukraine immer wieder Menschen erlebt, die zunehmend erschöpft sind. Die sagen... Wir können auch nicht mehr. Wie lange soll dieser Krieg noch weitergehen? Und ich will überhaupt nicht irgendein Fürsprecher von diesem vermeintlichen Friedensplan sein. Ich will nur sagen, wir haben jetzt eine Grundlage, von der wir weiter ausdiskutieren können.
Wenn man in der internationalen Politik, in der internationalen Diplomatie versucht, Lösungen zu finden, dann braucht man dazu Zeit. Dass ein Präsident der Vereinigten Staaten hingeht und sagt, ich will bis Thanksgiving Day, bis Donnerstag eine Friedenslösung.
Damit,
gut, aber auf dieser Grundlage wird verhandelt. Und dass wir jetzt erstmal den stoppen müssen und sagen müssen, hey, so geht das nicht, das finde ich absolut richtig. Und es wird auch bis Donnerstag keine Lösung geben. Der zweite Punkt ist, vor etwa anderthalb Jahren hat ein deutscher Politiker davon gesprochen, man müsse diesen Konflikt einfrieren. Der ist hier in der Öffentlichkeit verprügelt worden bis zum
SPD.
Rolf Mützenich, der das gesagt hat. Wir sind jetzt exakt an diesem Punkt. Und das Einfrieren bedeutete damals, was es jetzt auch, und deshalb bezeichne ich das Ganze als Skizze, bedeutet, erstmal müssen die Waffen schweigen und die Kontaktlinien aufgebaut werden. Danach kann man über alles Weitere reden. Gefangenenaustausch, Leichenaustausch, Landtausch. Dass der Ukraine von den USA abverlangt wird, dass sie Gelände, das sie heute noch besitzt, zusätzlich zu dem, das Russland schon rechtswidrig erobert hat, abgeben soll, geht nicht. Das wird kein ukrainischer Präsident, ob Selenskyj oder irgendein anderer, durchbekommen. Alleine diese Punkte zeigen, es muss jetzt erstmal hart verhandelt werden. Ich teile Ihre Meinung. Erst dann wird man sehen, ob die Russen tatsächlich verhandeln wollen. Denn bis dato haben die sich noch gar nicht verhalten.
Und, das stimmt,
und deshalb sind wir im Skizzen. Wir sind in einer Skizzenphase, nicht in einer Verhandlungsphase.
Ja, und ich befürchte, dass wir das Theater, das Putin gestartet hat, mit Hilfe von Donald Trump, das ist ja das Traurige, Donald Trump hat sich zum Gehilfen eines Zirkus gemacht, den Putin leitet, dass wir das mitmachen. Denn ich sehe innerhalb dieses Plans, ich stimme Ihnen ja total zu, dass wir irgendeinen Ansatz mal brauchen. Es muss vorangehen, es kann so nicht weitergehen. Die Frage ist aber eben, ob wir nicht doch weiter und stärker die Ukraine hätten unterstützen müssen. Es sind noch nicht alle Mittel ausgeschöpft, insbesondere wenn wir über die Frozen Assets zum Beispiel sprechen. Wir wissen, es hat sich inzwischen längst zu einem Ermüdungskrieg ausgeweitet und ich sehe nicht, dass er mit einem solchen Friedensplan tatsächlich zum Ende kommt. Dazu kommt die Gefahr, dass wir uns eben zu Gehilfen machen, den Zirkus von Wladimir Putin mitzutanzen. Ich komme gerade, Sie haben es erwähnt, von der Klimakonferenz. Auch da organisieren die Russen auf großer diplomatischer Bühne immer wieder wirklich geplant und strategisch einen Zirkus, der nach ihren Regeln läuft. Und dem müssen wir uns auch mal entgegenstellen.
Tun wir ja schon die ganze Zeit. Es hat bislang nur noch nicht so richtig gefruchtet, außer dass die Ukraine zu größeren Teilen immer noch frei ist. Das immerhin hat ja auch die europäische Unterstützung gebracht. Aber gibt es jetzt in diesem Plan gar nichts Gutes?
Doch.
Nur mal, um darüber zu diskutieren, weil, glaube ich, die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sieht es ja so, dass es jetzt endlich mal Schluss sein muss mit diesem Krieg, weil es auch so unfassbar teuer ist. Von den Flüchtlingen hier im Land bis hin zu der Unterstützung, die wir militärisch und finanziell gewähren. Also, da wird der Ukraine ja immerhin
günstiger, wenn wir...
Wird man ja sehen, aber auf alle Fälle fließt jetzt jede Menge Geld jeden Tag einfach ab. Also, immerhin wird der Ukraine, nachdem sie ein Fünftel, ein knappes von ihrem Territorium womöglich endgültig aufgegeben hat, dem Restlichen aber doch garantiert, souverän zu bleiben, der EU beitreten zu können, sich zu verteidigen zu können mit so zumindest NATO-nahen Garantien. Und ist das jetzt so schlecht, dass man gar nicht darüber reden darf? Also ist es so schlecht, wenn es so ausginge? Also nicht, dass ich jetzt ein großer Fan, also im Gegenteil, ein erklärter Gegner dieses Angriffskrieges immer war, aber ich frage mich manchmal, wie lange das noch gehen soll und ob es noch ein besseres Angebot gibt.
Ja. Sie haben... Machen Sie mal.
Nee, also natürlich sehe ich das genauso, dass man sich fragen muss, wie lange geht das noch? Aber Tatsache ist, dass wir bisher nur auf Konditionen von Putin eingegangen sind. Ja, warum ist denn Europa nicht mal in die Offensive gegangen? Von Europa zum Beispiel in die Offensive gegangen und versucht selbst etwas auf den Tisch zu legen und versucht die Ukraine in einer Form zu unterstützen, die nachhaltig ist. Es kann ja auch nicht sein, dass die ganze Welt im Endeffekt sich in Geiselhaft nehmen lässt von Russland, was eigentlich schwächer ist, wirtschaftlich und militärisch. Wir trauen uns eben nicht wirklich zu 100% hinter der Ukraine zu stehen. Und das, glaube ich, muss erst mal passieren.
Es gibt in diesem Plan gute Ansatzpunkte. Das ist ganz ohne Zweifel der Fall. Aber das, was wir jetzt an 28 Punkten vorliegen haben, bedeutet eine Kapitulation der Ukraine. Das sind 2-3 Elemente drin, wo man sagt, das sind die Bonbons, die sie bekommen, die haben sie zitiert. Nein,
Kapitulation, Herr Schulz, wäre, wenn Zelensky müsste zurücktreten, die Entnazifizierung, dieses Wahnsinnswort, was die Russen immer im Munde führen, also die ganze Elite, die ganze politische Klasse der Ukraine müsste weg, die dürften nicht in die EU, die dürften nicht in die NATO, das wäre Kapitulation. Naja,
aber schon Kapitulation, dass die Ukraine laut diesem ursprünglichen Plan dem Aggressor Land gibt, das er jetzt noch nicht mal militärisch sozusagen erobert hat. Also das würde ich auch als Kapitulation bezeichnen. Nein. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, weil ich finde, dass wir zu Recht auch sehr technisch reden und sehr faktisch und nicht jeder, glaube ich, der auch hier zuguckt, hat diesen Plan gelesen und kennt auch all diese Details, wie wir das hier als Politiker und als Journalisten machen. Ich möchte noch eine Perspektive einbringen. Ich habe das Gefühl und das spüre ich auch, wenn ich mit Menschen in diesem Land spreche. Sie haben Angst, dass dieser Krieg zu uns kommt. Sie verstehen nicht, warum wir die Ukraine so massiv mit Waffen unterstützen und gleichzeitig kein oder weniger Geld für die Probleme im Land da ist, für die innenpolitischen Probleme. Und ich glaube, umso mehr müssen wir jetzt diesen Friedensplan, diese Skizze, wie Sie es nennen, wirklich als Chance begreifen, die Menschen auch hier in dem Land mitzunehmen und wirklich zu versuchen, diesen Krieg auf irgendeine Art und Weise im Sinne der Ukraine zu einem Ende zu bringen. Weil Sie, einen Satz noch, Sie haben das gerade mit Herrn Mütze nicht gesagt. Es ist schon so, und das empfinde ich auch so, dass es sehr schwierig ist, über diesen Konflikt zu sprechen. Dass sobald jemand sagt, Diplomatie, Lösungen, er direkt als Putin-Versteher abgekanzelt wird. Und ich glaube, dass es Zeit ist, dass wir den Diskurs da wirklich öffnen und gucken, welche Lösungen kann es jetzt geben, damit dieser Krieg zu einem Ende kommt.
Und dafür haben wir jetzt den ersten Schritt getan. Ich glaube tatsächlich, den Diskurs öffnen ist etwas, worauf wir uns einigen können. Wir müssen zum nächsten Thema kommen.
Das ist aber schade, denn eine Sache muss ich ihm einfach noch sagen. Dass ein erfahrener Journalist wie Sie auf den Trick hereinfällt, dass ein US-Präsident sagt, das ist der Plan, bis Donnerstag zu verwirklichen, das finde ich schade. Wenn wir uns dieser Art von Politik unterwerfen, dass einer alleine bestimmt, was ein ganzes Volk, ein ganzer Kontinent zu schlucken hat, dann sind wir verloren. Deshalb nenne ich das eine Skizze und keinen Plan. Wenn es ein Plan wäre, der bis Donnerstag umzusetzen wäre, dann ist es eine Frechheit.
Lösen Sie sich von dem Donnerstag.
Da Sie
30 Jahre lang in Europa waren, müssten wir uns alle miteinander wahrscheinlich fragen, warum nach 30 Jahren einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik. Und vor 30 Jahren habe ich angefangen, darüber zu schreiben, wir nichts haben.
Sie haben bestimmt das Buch, Der gefesselte Riese dran, gelesen, von Martin Schulz. Sollten Sie mal lesen. Steht genau das drin.
Den Lesehinweis nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Jetzt kommen wir tatsächlich zum nächsten Thema, sonst kommen Sie nicht mehr dran, Herr Blome. Und zwar mit der Frage, wer eigentlich Schuld hat an der Regierungskrise und was mit dem Bundeskanzler los ist.
Man kann vieles an Friedrich Merz kritisieren. Wortwahl, Stil, übertriebene Versprechen, geschenkt. Auch beim Rentenstreit haben der Kanzler und seine CDU-Vertrauten das Milliardenproblem erst übersehen und dann den Widerstand in den eigenen Reihen unterschätzt. Trotzdem, der wahre Grund für die Regierungskrise ist die SPD.
Die Sozialdemokraten verstehen nicht, dass sie nach ihrer Wahlniederlage den Kurs viel klarer ändern müssten, weniger links, etwa bei Bürgergeld oder Rente. Auch benimmt sich die SPD weiter, als wäre sie die Kanzlerpartei, dabei ist sie nur noch kleinerer Partner. Und sie will nicht einsehen, dass sie in der Versenkung verschwindet, wenn sie Neuwahlen provoziert. Tut mir leid, wenn diese Regierung scheitert, dann an der SPD.
Ja, wenn morgen schon die Sonne lacht, hat das die CDU gemacht. Gibt es aber Eis und Schnee, was bestimmt die SPD? Das ist Nikolaus Blume in Rheinkultur, aber falsch. Die Haltelinie von 48%, die die junge Union nicht akzeptieren will oder die jungen Abgeordneten der Union nicht akzeptieren wollen, die Merz akzeptieren will, die Spahn akzeptieren will, weil es Koalitionsvereinbarungen gibt, ob großer oder kleiner Partner, die gibt's. Die bedeutet im Klartext Folgendes: Der durchschnittliche Bruttoeinkommenswert in Deutschland ist 3.900 Euro. 48% dazu, davon ist die Haltelinie, das sind 1.900 etwa brutto als Rente, die nicht mal alle Leute kriegen. Die meisten Frauen, die in Rente sind, kriegen eine niedrigere Rente. Wenn sie die Haltelinie schleifen, gehen die Renten nach unten und stürzen eine Menge Leute in die Armut. Und deshalb hat die SPD in diesem Punkt recht. Und bin ich froh, dass der Bundeskanzler, der Fraktionschef der Union und Ministerpräsident Söder das genauso sehen.
Herr Schulz, ich hätte Ihnen gerne vollumfänglich zugestimmt. Bei der Rente muss ich allerdings wirklich auch noch mal eingreifen und sagen, dass es, wenn es der SPD darum geht, die ärmsten Rentner und Rentnerinnen zu schützen, was dringend notwendig wäre, dann gäbe es dafür sehr viel bessere andere Mittel. Denn das, was jetzt gerade passiert, davon profitieren nicht diejenigen, die sowieso in der Grundsicherung landen und die wirklich große Probleme haben. Trotzdem finde ich die These, dass die SPD schuld an der Regierungskrise ist, schon ziemlich frech, weil man muss wirklich sagen, Friedrich Merz hat das alles zugelassen, er ist das alles mitgegangen und er hat offenbar seine Fraktion nicht im Griff. Und das ist das Kernproblem, nicht nur bei diesem Thema, sondern auch schon bei der Richterwahl und an diversen anderen
Stellen. Bei der Grundsicherung muss man natürlich eins sagen, da hat die SPD der CDU große Konzessionen gemacht, erst vor wenigen Wochen. Und deshalb ist seine These umso unglaubwürdiger.
Ja, wir sind ja jetzt bei der Rente. Und die Rente sinkt nicht.
Nein, ich das wissen Sie auch. Das niemand, Argument von Frau Pfeffer, Rentner, dass die Leute in die Grundsicherung absinken, was übrigens nicht stimmt.
Aber das sind ein paar hunderttausend Leute von 21 Millionen Rentner sind in der Grundsicherung. Also das Problem, ist überschaubar, sagen wir mal so. Und könnte dann viel gezielter gelöst werden, als jetzt hier eine große Rentensause für alle zu machen. Aber Sie wissen auch, Herr Schulz, die Renten sinken nicht. Niemand im Land, der Rentner ist, wird weniger haben, wenn diese Haltelinie sinkt. Er wird nur weniger schnell mehr haben. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Sollen die Renten so schnell oder schneller als die Löhne wachsen? Bei einer wegkippenden Demografie, wo sie all die Lasten, die das zu finanzieren hat, Steuerzahler und Abgabenzahler, witzigerweise immer dieselben Leute. Ich bin nämlich Steuerzahler und Abgabenzahler. Und die jungen Leute sind das auch. Und die werden immer weniger. Und die sollen den Sums jetzt zahlen, weil die SPD darauf besteht, weil sie immer sagt, wer das kürzt, kürzt die Renten. Und das stimmt nicht. Das hat mich wirklich sehr geärgert.
Also, wir haben es in Deutschland mit einer hohen Belastung der arbeitenden Mitte zu tun. Da teile ich Ihre Auffassung. Und dass wir keine unendliche Steigerung von Abgaben haben dürfen, um Arbeit nicht zu verteuern, teile ich Ihre Auffassung auch. Die Zuwächse bei der Rente, die Sie so besorgt machen und offensichtlich zu solchen steilen Thesen treiben, stehen in keinem Verhältnis zu den Zuwächsen, die die Reichsten in diesem Land haben. Wenn wir steuerfinanziert zum Beispiel die Mütterrente, für die nie irgendein Beitrag, für die nie ein Beitrag eingezahlt worden ist, wenn wir die Mütterrente aus Steuergeldern finanzieren, dann sollten diejenigen, die ganz viel Geld haben, ein bisschen mehr Steuern zahlen, dann hätten wir dieses Problem nicht. Genau da sind aber die von Ihnen so hochgelobten Koalitionäre der Union, auch gerade die jungen Wilden, bereit, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Die Einnahmeseite des Staates verbessern, damit man die arbeitende Mitte entlastet und die Ärmeren stützt. Das ist unser Konzept und das ist ein sehr gutes und würde, wenn wir jetzt Wahlen haben, auch Wählerinnen und Wähler überzeugen.
Ich muss Ihnen tatsächlich beipflichten.
Ja, ist schön.
Und fällt Ihnen das so schwer?
Ich finde die These auch wirklich absurd, dass die SPD schuld ist. Ich bin wahrlich keine Rentenexperte, wenn man auf diese ganze Sache guckt. Also wie er schon sagt, es war so vereinbart. Die SPD
nicht ganz.
Die SPD ist bei wirklich Themen, die Teil ihrer Identität sind, Familiennachzug, Bürgergeldreform, auf sozusagen für politische Stabilität in diesem Land sehr von ihren Positionen abgerückt.
So ist es.
So. Und diese Rentenreform ist wirklich das Identität dieser Partei. Und es war sozusagen klar, dass man diesen Weg gehen wird. Du sagst nicht ganz, aber in großen Teilen war es klar, dass man den Weg so weit geht. Und jetzt auf einmal die jungen Wilden, und da ehrlicherweise würde ich gerne zu Ende führen, die junge Union ist ehrlicherweise für mich das Problem. Ich finde es erstmal, es ist mir wichtig zu sagen, extrem wertvoll zu sehen, wie gerade demokratischer Streit in unserem Land funktioniert, bei einer Sachfrage und nicht bei irgendeiner Gaga-Debatte wie veganer Wurst oder sonst was. Wie wundervoll, dass wir, ja, dass wir diesen,
nein,
dass wir diesen demokratischen Streit gerade haben.
Um
eine, genau, eine Sachfrage. Ich finde aber, die junge Union macht es mehr und mehr zu einer Machtfrage, weil sie sich überhaupt nicht kompromissbereit zeigt und im schlimmsten Fall riskiert, dass Merz am Ende, ich weiß nicht, eine Vertrauensfrage stellen wird und man wirklich diese Regierung gefährdet. Ich würde von der jungen Union erwarten, dass sie zumindest versuchen, einen Kompromiss zu finden.
Nein, ich finde, die junge Union tut jetzt endlich mal das, was ihre Aufgabe ist, nämlich tatsächlich für die Rechte und die Themen, die eben für junge Menschen wichtig sind, einzustehen. Nicht nur für junge Menschen. Dieser Generationsvertrag bekommt jetzt schon sehr bald ein Problem. Also da die Definition von jung und alt ist ja sowieso jedem selbst überlassen. Aber ich finde, eigentlich hat die junge Union da einfach einen Punkt, weil nämlich die beschweren sich eigentlich nur über das, was darüber hinaus beschlossen wurde, was nämlich nicht im Koalitionsvertrag so vereinbart wurde, und sagen, das machen wir nicht mit. Was Bärbel Baas einfach so mitgenommen hat und Friedrich Merz hat es abgesegnet. Deswegen finde ich tatsächlich die Tatsache, am Ende ist immer der Chef schuld. Friedrich Merz muss sich diesen Schuh anziehen. Das ist so, Sie wissen das am besten. Aber ich finde, man kann wirklich nicht an dieser Stelle dann sagen, die SPD sei schuld. Die SPD tut das, was ihre politischen Inhalte sind und hat das gut so aus ihrem Sinne gemacht. Und
müsste die SPD nicht mit um die Ecke denken? Also wenn diese Regierung stürzt,
das wäre auch nett, wenn die Union das auch mal tun
sollte, sie vielleicht auch ein bisschen. Ja. Aber noch einmal, es geht ja um eine Sachfrage. Müsste die SPD an dieser Stelle nicht ein wenig einlenken, um diese Regierung zu retten? Denn was kommt denn nach dieser Regierung?
Das ist nicht der Punkt. Ich finde, sie müsste einlenken, weil bei dem Thema die junge Union einfach einen richtigen Punkt gemacht hat.
Meinetwegen deshalb auch.
Bin ich entschieden. Habe ich ja gesagt, bin ich entschieden anderer Meinung.
Aber dann jetzt der zweite Gedanke, also die zweite Erwägung.
Wir tun hier um den Tisch rum so, und deshalb bin ich Ihnen dankbar, als wären die Menschen, um die es geht, die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land, als wären das wohlhabende Leute. Selbst wenn es so ist, wie
es
sie
es... Es gibt sehr wohlhabende
Rentnerinnen und Rentner. Ja, ein paar gibt es.
Die profitieren auch davon.
Das ja,
aber
ganz
das ist wirklich der kleinste Anteil.
Also, entschuldigen Sie.
Ja. Kein Problem. Das sind in der Regel Leute, die zu knapsen haben. Das gilt aber auch für die arbeitende Mitte in diesem Land. In dieser Stadt hier hast du, selbst wenn du zwei Einkommen hast, oft am Monatsende Schwierigkeiten, weil die Mieten in einer Art und Weise steigen, die man kaum noch vertreten kann. Deshalb müssen diese Leute entlastet werden. Da gebe ich allen Kritikern recht. Und deshalb bleibe ich dabei, dass es einfacher gewesen wäre. Wir hätten zum Beispiel die versicherungsfremden Leistungen, die über die Umlage mitfinanziert werden, obwohl für sie keine Einzahlungen erfolgen. Das ist die Mütterrente zum Beispiel.
Ja, weg damit.
Oder es gibt die
Aber die Regierung, noch einmal, die Regierung, soll
die
Regierung darüber stürzen?
Es gibt die Erwerbsunfähigkeitsrenten. Nein. Für die sind auch nie Beiträge oder werden in der Hochrechnung keine Beiträge mehr eingezahlt. Das muss alles über die Rentenkasse finanziert werden. Dadurch steigt insgesamt der Steuerzuschuss. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass das nicht irgendeine einzelne Gruppe ist, also die arbeitende Mitte oder die Rentnerinnen und Rentner, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die alle. Und wir haben in Deutschland ein Reichtum im oberen 10%-Bereich wie nie zuvor, dass die mit herangezogen werden müssten, dann hätten wir diese Debatte nicht. Und da genau ist die junge, Union inkonsequent. Aber da sagt sie nämlich auch, auf keinen Fall.
Und dann lieber keine Regierung.
Und deshalb ist dann nicht die SPD dran schuld, sondern die sogenannten jungen Wilden.
Dann lieber keine Regierung, als da nachgeben?
Nein, hören Sie mal, Herr Blohl, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Die Sache ist ganz einfach. Mir hat bei meinem Besuch im Nahen Osten ein israelischer Historiker folgenden Satz gesagt: Wegen 0,25% Beitragserhöhungen zur Arbeitslosenversicherung ist die Regierung von Hermann Müller gescheitert. Der Nachfolger hieß Brüning, was dann kam, ist bekannt. Deshalb glaube ich, dass alle im Deutschen Bundestag eine Verantwortung haben. Und deshalb glaube ich, dass die jungen Leute auch eine Verantwortung haben, zu überlegen, ob sie Friedrich Merz wegen dieser Frage stürzen sollen.
Exakt.
Das ist ein gutes Stichwort. Gutes Stichwort, vielen Dank. Israel und das Verhältnis Deutschlands, das komplizierte, enorm natürlich historisch aufgeladene Verhältnis zu Israel aus deutscher Sicht, ist das Thema von Sophia Meyer und ihrem Mini-Kommentar.
Die Bundesregierung liefert wieder Rüstungsgüter an Israel mit der Begründung, die Waffenruhe sei stabil. Wie zynisch ist das bitte? Seit Beginn der Waffenruhe wurden in Gaza über 300 Menschen getötet, viele davon Kinder. Die vereinbarte humanitäre Hilfe wird weiter massiv eingeschränkt. Und im Westjordanland töten radikale Siedler ungehindert Palästinenser. Internationale, renommierte Organisationen sprechen von einem Genozid in Gaza. Und trotzdem liefern wir wieder Rüstungsgüter, während Menschen weiterhin getötet werden. Und das alles im Namen der Staatsräson. Wie passt das zu einer angeblich werteorientierten Außenpolitik, die auf Menschenrechten und humanitären Völkerrecht basieren soll? Für mich ist das ein politisches und moralisches Armutszeugnis Deutschlands.
Frau Meyer, ich gebe Ihnen recht, dass Deutschland sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat bei dieser gesamten Frage, also wie sie damit umgegangen ist. Weder die Ampelregierung noch Friedrich Merz ist es gelungen, eine echte Antwort auf dieses Dilemma zu finden. Ich finde nämlich schon, dass es ein Dilemma ist. So eindeutig finde ich es einfach schwierig zu beantworten. Wir müssen da ein bisschen unterscheiden zwischen Staatsräson und dem, was gerade passiert, nämlich dem furchtbaren Krieg in Gaza. Es ist so, dass wir uns dazu verpflichtet haben, das Existenzrecht Israels zu schützen. Und Israel wird bedroht von Iran und anderen Staaten in seiner unmittelbaren Nähe. Das heißt, sie brauchen die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und die Waffen, die Deutschland liefert, sind tatsächlich wichtig für die Verteidigungsfähigkeit Israels, insbesondere die U-Boote und was da noch dazu gehört. Und trotzdem, natürlich ist es unvorstellbar, dass deutsche Waffen eingesetzt werden gegen wehrlose Palästinenser, an diesem Punkt, an dem wir gerade angelangt sind. Deswegen würde ich aber sagen, ich finde, was wir brauchen, ist erstmal Transparenz. Wir wissen nämlich gar nicht so genau, wer wann welche Waffen liefert. Das ist sehr undurchsichtig. Deutschland und die Bundesregierung sagen nicht genau, was sie da eigentlich liefern und in welchem Volumen. Da muss Transparenz geschaffen werden, um genau zu prüfen, was brauchen wir eigentlich, um das Existenzrecht Israel zu schützen, was ja über diese Regierung
Waffen
bei den...
Das ist ja ganz einfach.
Wie bitte?
Es braucht Waffen. Die Waffen, die geliefert worden sind und die dann ein Teilembargo gab es dann ja, also bestimmte Waffen wurden nicht mehr geliefert. Das wurde geknüpft an das, was die israelische Armee an Kriegsführung im Gazastreifen gemacht hat. Und da das nun beendet ist, werden diese Waffen jetzt wieder geliefert. Ich finde, also, das ist total simpel.
Das Argument finde ich halt extrem schwierig. Also erstens, es werden weiterhin Menschen in Gaza getötet, nahezu täglich. Es gibt keinen Frieden, Punkt eins. Punkt zwei, es werden sonstige Rüstungsgüter geliefert. Das sind auch Panzerteile. Das heißt, es werden weiterhin Dinge geliefert, die militärische Gewalt und Tod ermöglichen. Drittens, ja, Staatsräson darf niemals in keiner Welt über dem Völkerrecht, über den humanitären Völkerrecht, über Menschenrechten stehen. Dass wir überhaupt diese Debatte führen, finde ich komplett absurd. Und es ist natürlich das Ziel Deutschlands, und es muss es auch immer sein, jüdisches Leben weltweit zu schützen. Punkt. Da kommt erstmal ein Punkt.
Und Israel.
Jüdisches Leben weltweit zu schützen. Ja. So, schütze ich jüdisches Leben, indem ich Waffen liefere, die einen Konflikt weiter befeuern? Schütze ich jüdisches Leben, indem ich mich in der Weltöffentlichkeit zum Gespött mache, weil ich einen mutmaßlichen Genozid unterstütze, weil ich einen Staat unterstütze, der vor den Augen der Weltöffentlichkeit Kriegsverbrechen begeht, Hunger als Kriegswaffe einsetzt, Menschen vertreibt? Also das kann ja in keiner Welt irgendwie legitim und verantwortbar sein.
Der Begriff der Staatsräson trifft es nicht. Das Nachkriegsdeutschland hatte zwei politische Imperative. Das eine ist der Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland, in Europa, weltweit, durch die Unterstützung des israelischen Staates unter anderem, weil das der Zufluchtsort für gefährdetes jüdisches Leben war und ist. Und der andere Imperativ war der Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Auch der palästinensischen Menschen.
Sie zu wahren und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Exakt. Und das ist das deutsche Dilemma, in dem wir sind. Wenn nämlich unser Land, das wir garantiert als Zufluchtsort für zu schützendes jüdisches Leben erleben, indem es die Menschenwürde regierungsamtlich nicht respektiert in Gaza, bringt es Deutschland in ein schwerwiegendes Dilemma. Und dazu kommt, da gebe ich Ihnen recht, der weltweite Glaubwürdigkeitsverlust der Bundesrepublik Deutschland besteht auch darin, dass wir auf der einen Seite den russischen Terror in der Ukraine beklagen, aber regierungsamtlich zu Gaza schweigen.
Und da verlieren wir
weltweit an Glaubwürdigkeit.
Das ist aber nicht sauber zusammengefasst, weil die Regierung nicht zu Gaza geschwiegen hat. Und ich glaube, es fehlt ein Begriff jetzt, der das nochmal neu aufnordet, worüber wir jetzt reden. Es ist halt ein Krieg. Wie schlimm, dass es dazu gekommen ist. Wer ihn angefangen hat.
Das ist ein Unterschied.
Nein, es ist kein Genozid. Mit dem Begriff sollte man echt vorsichtig sein und den gleichzusetzen bzw. identisch zu verwenden wie den Genozid.
Also UN-Kommission kommt zu dem Ergebnis, Human Rights Watch kommt zu dem Ergebnis, Amnesty International kommt zu dem Ergebnis, die renommierteste israelische Menschenrechtsorganisation kommt zu dem Ergebnis.
Darüber können wir jetzt viel diskutieren. Es gibt ja diese Klage Südafrikas und irgendwann wird sich der internationale Gerichtshof dazu verhalten.
Aber ich finde es schwierig, direkt zu sagen, das ist es nicht. Wenn renommierte Organisationen und Experten zum Ergebnis kommen, wenn ich die Haltung stimmig sagen, dann ist es nicht. Und ich habe gesagt, die Meinung haben. Genozid.
Da kann man immer noch die Meinung haben.
Ich glaube, es gibt einen Unterschied auch im Ergebnis. Ich glaube, es gibt einen Unterschied auch im Ergebnis zwischen dem Genozid am jüdischen Volk unter den Nazis und dem, was in Gaza passiert ist. Und wer diesen Unterschied nicht sieht, der hat ein kleines
Aber
Problem.
Aber das tut ja keiner.
Moment.
Also, wurde gar nicht
Aber worum es mir ging, war was anderes. Es ist ein Krieg, den offenkundig nicht Israel angefangen hat, sondern die Hamas am 7. Oktober. Und in diesem Krieg hat es jetzt fürchterliche Verwüstungen im Gazastreifen gegeben. Und ich sehe jetzt nicht, dass das ich würde das leider abbuchen müssen unter Kriegsgeschehen. Und der Krieg hätte früher enden können, wenn die Hamas die Waffen niedergelegt hätte.
Also
hatte sie nicht wollen. Und
Tote sind Kriegsgeschehen. Nein. Hunger als Kriegswaffe ist Kriegsgeschehen.
Hunger als Waffe würde ich
sind Herr Kriegsgeschehen.
Herr Blume, so kann man nicht argumentieren. Das tut mir leid. In einem Punkt haben Sie 100% recht. Die Hamas ist eine Terrorbande, die hat diesen Krieg begonnen.
Und hätte ihn jederzeit beenden können.
Und dass Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat, steht völlig außer Zweifel. Aber eine Demokratie, die für sich reklamiert, ein Rechtsstaat zu sein, zumal Israel ein Staat ist, der durch die Vereinten Nationen gegründet wurde, ist verpflichtet, die elementaren Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen einzuhalten. Und das genau tut eine rechtsextremistische Regierung, die ja von Leuten getrieben wird, die ja offen sagen, das internationale Recht interessiert uns nicht. Recht ist, was wir dafür halten. Genau diese Leute, also der Herr Smotrich oder der Herr Ben-Gvir in der Regierung von Herrn Netanyahu, sind keine Rechtsstaatsdemokraten, sondern Leute, die Terror mit gleichen Mitteln beantworten wollen. Und das muss man kritisieren dürfen.
Und ich muss bitte noch einen Punkt machen, weil es immer heißt, die Geschichte begann am 7. Oktober. Herr Blume, die Geschichte begann nicht am 7. Oktober. Wir sehen in der Region eine Geschichte von jahrzehntelanger Entrechtung, Unterdrückung, von Landraub, von Besatzung. Das heißt in keinster Weise, dass Israel oder die israelische Regierung schuld sind an dem 7. Oktober. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber es ist eine Kontextualisierung. Wir müssen diesen gesamten Kontext sehen in der Region. Und wir können nicht sagen, es ging am 7. Oktober los und die Hamas, bzw. die Palästinenser, sind schuld. Das ist mir sehr, sehr wichtig, das noch zu ergänzen.
Und ich würde gerne auf einen Punkt von Ihnen auf jeden Fall nochmal zurückkommen, weil das Ziel, Israel als Zufluchtsort für jüdisches Leben zu haben, ist ja das, jüdisches Leben weltweit zu schützen. Und man darf schon die Frage stellen, ob das zurzeit passiert, in der Art und Weise, wie Israel dort vorgeht. Weil ich glaube, man muss leider feststellen, dass jüdisches Leben noch nie so bedroht war wie heute.
In Deutschland.
Durch das, was gerade passiert. Ja, noch. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber man muss sagen, im Verlauf der, Zweiten Weltkrieg.
Die Hezbollah massiv geschwächt, den Iran massiv geschwächt, die Hamas fast vernichtet.
Und dafür gibt es aber...
Moment, das hat aber, glaube ich, die Gesamtbedrohung des Staates Israel, die vom Iran vermittels dieser ganzen bewaffneten Arme ja ausging, doch deutlich gesenkt.
Aber die Übergriffe auf jüdisches Leben weltweit steigen eben an und werden immer schlimmer. Antisemitische Vorfälle werden immer schlimmer. Das heißt,
jetzt sind die Juden schon selber schuld am Antisemitismus.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist auch sehr wichtig, dass ich das nicht gesagt habe.
Das hat sie nicht gesagt und das ist auch nicht das, was wir hier machen, ist auch insofern nicht ganz vollständig. Ich gebe Ihnen recht, ich gebe Ihnen auch recht, noch nie war jüdisches Leben so gefährdet, auch in unserem Land, wie das zurzeit. Das war eine völlig unakzeptable Situation. Wenn wir aber über Israel reden, reden wir unter anderem über Herrn Netanyahu und seine Vorgehensweise im Gazastreifen. Aber wir reden niemals über die hunderttausenden Menschen, die jedes Wochenende in Israel gegen diesen Netanyahu auf die Straße gehen. Es ist ja nicht so, als gäbe es nur hier um den Tisch rum Kritik am Vorgehen in Gaza. Es sind hunderttausende Menschen in Israel, die sagen, diese Regierung muss weg, weil sie macht uns mit dem, was sie in Gaza tut, zum Paria in der Welt. Und für diese Leute, Leute in Israel schlägt mein Herz. Ich habe die jetzt gerade getroffen und ich hoffe, dass diese Opposition bei den nächsten Wahlen gewinnt, weil dann, glaube ich, wird die Lage insgesamt besser.
Ja, von wegen gerade getroffen. Clara Pfeffer kommt, sagte ich eingangs, frisch aus dem brasilianischen Regenwald von der COP, also von der Weltklimakonferenz. Und das ist ihr Kommentar zu den Reichen, die das Klima kaputt machen oder vielleicht eben doch nicht.
Willkommen beim Klima-Bullshit-Bingo. Für einen Klimagipfel um die Welt fliegen? Absurd. Zu viel Klimaschutz killt die Wirtschaft. Und solange China Kohle verbrennt, das alles sind doch keine Argumente. Das ist bequemes Wegschauen. Bessere Ideen? Nur raus damit. Aber bitte verschont mich mit Technologieoffenheit, wenn das nur heißt, alles bleibt beim Alten und Atomkraft ist plötzlich billig. Während andere Länder neue Instrumente vorschlagen, wie Frankreich mit einer Abgabe auf Luxusflüge, senken wir hier in Deutschland die Flugticketsteuer. Das ist absurd. Privatjets machen sicher Spaß. Aber müssen wir die auch noch subventionieren? Denn das Problem ist klar. Die reichsten 0,1% stoßen mehr CO2 aus als 4 Milliarden Menschen.
So ist es.
Großartig. Ich würde, glaube ich, jeden Satz unterschreiben. Ich finde, dass es eigentlich ein Minimalanstand wäre, Menschen, die am meisten zu dem Klimaverschmutzung beitragen, die auch dementsprechend mit in die Pflicht zu nehmen. Wir leben, habe ich mal das Gefühl, in einer Welt, wo sozusagen die Altenpflegerin, die mit der Bahn von A nach B pendelt, am Ende mehr bestraft wird als der Mann, der im Privatjet im Champagnerglas über sie drüber fliegt.
Ja. Genau das ist das große Problem. Denn wir in Deutschland haben uns jetzt zum Beispiel auf dieser Klimakonferenz damit gebrüstet, dass wir 60 Millionen Euro für Klimaanpassung geben aus dem Staatshaushalt. Also ein bisschen anders organisiert. Frankreich sagt, das ist dann natürlich, verstehe ich auch, ein Problem, das zu Hause zu erklären. Weil dann kommen natürlich auch wieder die Kommentare, Moment mal, wir brauchen das Geld doch eigentlich hier. Dabei könnten wir durch eben andere Anreize, wie dieses Instrument, dass man sagt, wer sich einen Businessflug oder einen First-Class-Flug oder sogar einen Privatjetflug leisten kann, der kann auch noch 50 oder 100 Euro obendrauf zahlen. Da ist auch nicht ganz klar, da muss man sich eine Spanne überlegen. Ich bin mir sicher, dass man eine finden würde. Und dann würde man nämlich rauskommen aus dieser Debatte, dass das immer dann den anderen schadet, dass das Geld im Haushalt fehlt, sondern man müsste die dafür zur Verantwortung ziehen, die auch verantwortlich sind für die Klimaverschmutzung. Und das ist ehrlicherweise auch einfach nur Marktwirtschaft. Also alle sollen den Preis bezahlen, der angemessen ist. Entschuldigen Sie.
Also ich glaube, es ist ein Symbolthema. Man könnte es machen. Es geht nicht um rasend viel Geld, zumindest nicht
doch,
so viel Geld. Es geht
bis um 350 Milliarden.
Ja, bei der Ticketsteuer geht es, glaube ich, um 350 Millionen Euro. Davon sparen wir ja. Das kommt den Fluggesellschaften zugute und nicht den Reichen, denn die Preise werden nicht gesenkt werden. Insofern ist es eher so Standortförderung. Das kann man jetzt für falsch oder richtig halten. Die Airlines haben halt gesagt, dann fliegen wir nicht mehr nach Deutschland. Das fand ich jetzt auch nicht so erstrebenswert, ehrlich gesagt. Man müsste an ganz andere Aggregate ran. Ich glaube, dann wird aus Klimaschutz ein Schuh, anstatt jetzt an so Minischrauben zu drehen und zu sagen, die Reichen sind schuld. Das ist jetzt echt der älteste Trick. Tut mir leid.
Aber ich finde das halt wirklich spannend, dass Sie sagen, so Minischrauben. Also es sind nicht nur kleine politische Entscheidungen, selbst wenn die summieren sich ja. Und also
ja, das Ticketing ist eine kleine
Schraube. Ja, aber die summieren sich. Am Ende geht es, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücken muss, um den Fortbestand unseres Lebensraums, unserer Erde. Da brauchen wir nicht über die ganzen anderen Themen diskutieren, weil irgendwann gibt es diesen Planeten nicht mehr.
Dann würde ich aber die Symbolthemen außen vor lassen und die politische Kraft in die richtigen Themen.
Was wäre denn dann die richtigen Themen? Symbolthemen haben ja in der Politik schon ihren Sinn. Wenn die reich sind, etwas mehr beitragen.
Das tun sie ja.
Naja, geht dann so.
Dann sind diejenigen, die weniger reich sind, wahrscheinlich eher bereit, auch ihren Beitrag zu leisten. Denn man muss auch sehen, auch jeder Flieger nach Malle für 28 Euro von Eurowings oder von, nee, nicht Eurowings, wie heißt die, von Ryanair oder EasyJet.
Das sind wir alle genannt.
So. Ja, genau.
Die kosten halt auch, die produzieren auch CO2-Ausstoß.
Wissen Sie, was ein Vorgänger von Ihnen mal gesagt hat? Das sei Sozialpolitik. Dass die Reinigungskraft, der Verkäufer, die Verkäuferin nach Malle fliegen kann, sei aktive Sozialpolitik dank der gesunkenen Preise.
Ich würde meinen Gedankengang gerne noch zu Ende führen. Das ist ja eigentlich eine ziemlich linke Sendung, nur Sie sind der rechte Störfaktor hier. Also jetzt,
kommt drauf an.
Würde ich meinen Satz gerne zu Ende führen. Die Chinesen machen uns gerade vor, wie man CO2 reduziert in großem Maßstab. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die angeblich größte westliche Demokratie, sagt, drill, baby, drill. Öl, Gas, Kohle. Und wir müssen uns jetzt in Europa und gerade Deutschland als die Führungsmacht in der Europäischen Union entscheiden, wo stehen wir. Und das ist eine gigantische Aufgabe, bei der am Ende eine symbolische Handlung eine große Überzeugungskraft entwickeln kann. Und genau die werden wir brauchen, wenn wir energiepolitisch erfolgreich sein wollen.
Ich muss ganz unbedingt dazu auch nochmal dazu sagen, das ist keine reine symbolische Handlung und das ist auch nicht eine linke Politik. Also das, was Sie so ein bisschen andeuten, dass Klimaschutz links sei. Es geht hier um marktwirtschaftliche Instrumente, die Frankreich, viele afrikanische Staaten, also wirklich auch Staaten, in denen es durchaus viel Privatjet-Tourismus gibt, mit unterstützen, weil sie sagen, das ist mal wirklich was, da gibt es eigentlich kein gutes Argument dagegen. Also es wird nicht dazu führen, dass weniger First- und Business-Class geflogen wird. Es wird auch nicht dazu führen, dass weniger Privatjets durch die Welt düsen. Es wird aber dazu führen, dass die ärmsten Länder, denen wirklich das Wasser bis zum Hals steht, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die etwas mehr Finanzierung bekommen. Und das ist so wichtig, auch geopolitisch, weil das unsere Glaubwürdigkeit weltweit deutlich stärken würde, als wenn wir da immer wieder ein bisschen kleckerhaft ein paar Beträge geben.
Da hat ja die Bundesregierung einiges gegeben bei der Klimakonferenz.
60 Millionen Euro.
Naja, und die eine Milliarde in den Fonds für die Wiederaufforstung des Klimas. Aber Herr Schulz, weil Sie sagten, die Europäer werden sich stellen müssen. Ich glaube, wenn die Europäer innenpolitisch, auch in Deutschland, ihre demokratischen Regierungen der Mitte behalten wollen, da wo sie noch existieren, dann wird man beim Klimaschutz justieren müssen, weil er so umstritten ist.
Und genau deshalb?
Ich bin auf diesem Satz hängen geblieben, das ist keine linke Politik. Das finde ich, muss eigentlich querbeet allen klar sein. Ob jetzt ein Konservativer wie der Herr Blome oder ein eher Linker wie ich, also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wenn ich den Klimawandel erzwinge, das positive Verhalten zum Klimawandel erzwingen will, werde ich scheitern.
Das glaube ich auch.
Also muss man mit Überzeugungskraft vorangehen und deshalb ist es gut, wenn die Reichen etwas mehr zahlen.
Vielen Dank für die Diskussion, die jetzt wirklich bis an die allerletzte Sekunde gegangen ist. Wir bedanken uns sehr auch bei Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sind in 14 Tagen wieder da, Blome und Pfeffer. Und in selben Tagen, nächsten Montag, ist Pina Atalay mit ihrer Talkshow hier für Sie da.